Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Maja Elmenreich. Der Trick ist zu reden. Ein pfiffiges Motto für alle im Verbalgewerbe Tätigen, auch für Radiomenschen durchaus passend. Ausgedacht hat man sich diese Überschrift aber beim Penn Berlin, dem neuen Penn in Deutschland, einer Art Abspaltung von der bisherigen Vertretung der Schriftstellervereinigung.
Der Trick ist zu reden, der Trick ist nicht zu twittern und zu schreien und sich zu beschimpfen, sondern der Trick ist zu reden und damit müssen wir einfach immer weitermachen.
Hehre Worte sind das von der Schriftstellerin Eva Menasse, die mit vielen Kolleginnen und Kollegen im Frühsommer den Penn Berlin gegründet hat, der heute Nachmittag zu seinem ersten Kongress eingeladen hat. Der Trick ist zu reden, wir lassen uns berichten, worüber und wie man miteinander geredet hat. Vorher aber sprechen wir in dieser Sendung über den neuen Film von Emily Artef, Mehr denn je. Wir befassen uns mit einem Zensurfall in Kuba. Zu Beginn wollen wir wissen, ob der deutsch-isländische Schriftsteller Christoph Magnusson mit seinem Humor auch das schmähbegabte Publikum in Wien zum Lachen bringen kann. Christoph Magnusson. Er hat sich mit seinem leichtfüßigen Witz ja schon in so manch einer Szene ausgetobt. In seinem Theaterstück Männerhort hat er vier Herren in einem Keller Zuflucht geboten vor ihren shoppingbesessenen Ehefrauen. Sein Roman »Das war ich nicht« über einen Investmentbanker in der Finanzkrise war ein Bestseller. Und auch das Gesundheitswesen und den Kunstbetrieb hat Magnusson schon literarisch aufs Korn genommen. Jetzt hat er sich das Theatermilieu vorgenommen, ausgerechnet für die Theatermetropole Wien. Im Volkstheater dort fand gestern die Uraufführung der Weltuntergangskomödie von Christoph Magnusson statt. Der Titel frei nach Francis Ford Coppola, Apokalypse Miau. Günther Keindelsdorfer hat den Humor-Praxistest für uns gemacht.
Ist das die Dekonstruktion unserer Zivilisation? Niemand weiß es so genau. Apokalypse, ja.
Ein Weltuntergang mit subversivem Pep. Das ist es, was Autor Christoph Magnusson und Regisseur Kai Voges da in zwei, dreiviertel kunstvoll trashigen Stunden vom Zaun brechen. Während Mutter Erde durch Supervulkane und einen auf den Planeten zurasenden Asteroiden Ungemach droht, so der Ausgangspunkt des Stücks, werden in einem Wiener Bühnentempel die begehrten Destroy-Theaterpreise verliehen. Durch den Galaabend Theater im Theater führt die niederländische Moderatorin Bonnie van Klomp, hinreißend verkörpert von der Schauspielerin Evi Keer-Stephan.
Ich sehe so viele wunderbare Menschen hier im Saal. Und ich sehe natürlich auch all diese wunderbaren nominierten Menschen. All diese Talente, diese Begabung. Alle sind sie heute Abend hier, an dem Abend, an dem wir endlich wieder die Destroy-Preise verleihen. Die begehrteste aller Trophäen in der Kultur.
Die Destroy-Preise, so erfahren wir, sind die bedeutendsten Theaterauszeichnungen Europas. Und so treffen sich am Schnittchenbuffet im Backstage-Bereich einige der prominentesten TheatermacherInnen der Jetztzeit. Der altlinke Regietheater-Veteran Benjamin Olinde, dessen Hamlet seinerzeit in Hannover Furore gemacht hat. Der narzisstische, sich selbst und seine eigene Queerness anflirtende Jungmime Erasmus Selbach-Stein, eine grelle Lars-Eidinger-Parodie. Die woke Regisseurin Meta Gleiberg, die in ihren theatralen Performances Race, Class und Gender in den Mittelpunkt stellt und als konservativer Konterpart der exaltierte Staatstheaterschauspieler Konrad Fidelius in der Wiener Uraufführung von Uwe Rohbeck gegeben.
Ich habe neulich einen Herzspaziergang gemacht hier im wunderschönen Wien, im Garten des Schlosses Schönbrunn und mir vorgestellt, das 20. Jahrhundert wäre nie passiert.
Regisseur Kai Voges setzt in seiner Inszenierung auf Tempo und schrille Effekte, von der Konfettibombe bis zu dekorativ herabstürzenden Theatertrümmerteilen. Da prallen Schauspieler-Egos aufeinander, dass die Fetzen fliegen, da wird gnadenlos überspielt und poptheatralisches Pointenlimbo betrieben.
In der Pandemie habe ich gedacht, wir müssen eine Komödie haben und wir müssen eine Komödie haben über diese Spaltungsdebatten, die die ganze Zeit stattfinden. Wir müssen vielleicht zusammenfinden im gemeinsamen Lachen. Das fehlt uns so, wenn wir allein im Lockdown sind.
Leute, ich kämpfe da draußen für euch. Während uns Asteroiden und Vulkane um die Ohren fliegen und ihr macht daraus eine einzige Ego-Nummer.
Am Ende des Abends schlägt der Asteroid Cassandra ins Theater ein und ein schwarzes Loch, aus Versehen im Genfer CERN erschaffen, verschluckt die ganze Magnussonsche Bühnengesellschaft. Und all die eitlen Bemühungen der fiktiven Theaterstars werden umsonst gewesen sein. Der Lars Eidinger Verschnitt Erasmus Selbach-Stein muss erkennen, dass sein Veganismus gegen den Weltuntergang nichts auszurichten vermochte, und Meta Gleiberg, die unermüdliche Bühnenmahnerin, hat die Einsicht zu akzeptieren, dass die Welt an der einzigen Katastrophe zugrunde geht, vor der sie im Laufe ihrer Karriere nicht gewarnt hat. Christoph Magnusson und Kai Voges präsentieren mit Apokalypse Miau eine farbenfrohe Parodie auf die Narzissmen des Theaterbetriebs, eine klamaukige Selbstreflexion der zeitgenössischen, nennen wir es, Bühnenkunst. Man kann das Ganze flach und albern finden, infantil, vorhersehbar und abgrundtief kindisch. Man kann aber auch einfach nur seinen Spaß haben an diesem Abend. Hat man im heutigen Theater ohnehin recht wenig.
Günter Keindelsdorfer aus Wien, offenbar gut unterhalten. Apokalypse Miau, so das neue Theaterstück von Christoph Magnusson, inszeniert von Kai Voges und uraufgeführt am Volkstheater Wien. Jetzt nehmen wir einen emotionalen Registerwechsel vor. Wir kommen nicht nur von der Bühne zur Leinwand, sondern auch von der Komödie zur Tragödie. Die Regisseurin Emily Artef versteht sich auf Extremsituationen, die alles in Frage stellen. Depression und Todessehnsucht, Einsamkeit und unerfüllte Lebenswünsche, das sind Themen, die Emily Artef in ihren Filmen für Fernsehen und Kino bearbeitet hat. Besondere Aufmerksamkeit bekam sie für ihren Romy Schneider-Film »Drei Tage in Quiberon«. Beim Deutschen Filmpreis räumte sie förmlich ab. In dieser Woche kommt Artefs jüngster Film in die Kinos, »Plus que jamais«, zu Deutsch »Mehr denn je«. Simone Reber hat ihn gesehen.
Rechts und links die majestätischen Berge, dazwischen das dunkelblaue Wasser und ganz am Ende öffnet sich der enge Fjord in die Weite des Nordmeeres. Die Horizontlinie verschwimmt im Dunst. In ihrem bildgewaltigen Film »Mehr denn je« beschreibt die deutsch-französische Regisseurin Emily Artef das Sterben als Überfahrt. Die Aufnahmen ihres Kameramanns Yves Gapp wirken durchsichtig und entwickeln ihre Spannung aus dem Kontrast zwischen Weite und der Intimität der Nahaufnahme. Die Transparenz spiegelt sich im Gesicht der Hauptdarstellerin Vicky Krebs. Sie spielt Elaine, deren Leben sich fundamental geändert hat, seit sie weiß, dass sie an einer tödlichen Lungenkrankheit leidet. Die Diagnose entfernt sie von ihren Freunden und ihrem Mann Mathieu.
Niemand weiß, wie er sich verhalten soll in einer Situation wie dieser. Aber ich weiß es am allerwenigsten.
Vicky Krebs setzt sich schutzlos den Blicken aus. Während Elaine nur zögernd und leise die richtigen Worte für ihre Gefühle findet, huschen die Gedanken als federleichter Wimpernschlag über ihr Gesicht. Elaine leidet an einer Lungenfibrose. Die einzige Therapie wäre eine Transplantation beider Lungenflügel. Ihr Mann Mathieu setzt seine Hoffnung in die Möglichkeit, dass sich ein Spender findet. Aber Elaine zweifelt an den Erfolgsaussichten. In ihrer Ratlosigkeit befragt sie das Internet und googelt, was tut man, wenn man stirbt. Sie findet den Blog eines Norwegers, der an Krebs erkrankt ist.
Ich möchte gern nach Norwegen.
Norwegen? Warum Norwegen?
Wegen der Luft und der Natur. Diese Landschaft hat mich schon immer fasziniert.
Ihr Mann Mathieu ist bereit mitzukommen, aber...
Nein, ich würde gern ganz allein.
Warum allein? Ich verstehe es irgendwie nicht.
Gérard Ulliel ist der fürsorgliche Partner. Auch Mathieu ist erschüttert, reagiert aber mit der Robustheit des Gesunden. Die Grenze zwischen Leben und Tod trennt auch das Paar. Ulliel spielt die Mischung aus zärtlicher Anteilnahme und entschiedener Tatkraft, athletisch und empfindsam. Auf tragische Weise überschattet der Tod auch diese Rolle. Der Schauspieler kam im Januar bei einem Skiunfall ums Leben. Im Film reist Elaine tatsächlich nach Norwegen und besucht Bent, dessen Blog sie im Internet entdeckt hat. »Ich mag gesunde Menschen nicht«, sagt Bent und richtet sein Bootshaus für Elaine ein. Ihrem Mann erzählt sie am Telefon eine andere Geschichte.
»Ich habe 15 Stunden durchgeschlafen.
Hallo?
Ich bin umgezogen, weil ich in dem Hotel nicht wirklich schlafen konnte.«
»Du wohnst nicht mehr im Hotel?«
»Nein.
Ich habe einen älteren Herrn im Supermarkt getroffen und er meinte, er hätte einen Garten und vermietet dort eine kleine Hütte.
Die hellen Nächte, die ungewohnte Stille halten Elaine am Anfang wach. Bent kann sie das erzählen. Er reagiert nicht mit Mitleid.
Did you have a good night's sleep?
No.
No?
Actually, no. I think it was the silence and all this light.
Oh, I see. The sun, the silence, the calmness. It's horrible.
Emily Atef findet einen unsentimentalen Ton für ihre Geschichte vom Sterben. Mehr denn je macht Mut, weil er das Leben und sein Ende annimmt, ohne die Trauer zu leugnen.
Simone Reber über Mehr denn je, der neue Film von Emily Atef im Mai bei den Filmfestspielen in Cannes in der Reihe Un certain regard und jetzt im Kino. Die Einladung ins offizielle Programm eines internationalen Filmfestivals, allein die kommt schon einer Auszeichnung gleich. Cannes, Venedig, Locarno, Toronto, die mediale Aufmerksamkeit ist sprichwörtlich Gold wert. So war es für den lateinamerikanischen Film auch lange Jahre beim internationalen Filmfestival im kubanischen Havanna. Wie die Berlinale ein Publikumsfestival, die Kunde vom guten Film wird also gleich hinausgetragen in die Kinowelt. Besonders in den 80ern feierte man in Havanna glorreiche Zeiten, das allerdings liegt lange zurück. Denn die politische Situation auf der Insel ist angespannt und das hat auch Auswirkungen auf das Programm des Festivals, dessen 43. Ausgabe gestern begonnen hat. Peter B. Schumann erzählt die Geschichte des jüngsten Zensurfalls.
Lieber verkaufe ich Pizza, als mich den politischen Kommissaren zu beugen, um Filme machen zu können,
bekannte Carlos Lechuga, einer der wichtigsten Vertreter des unabhängigen kubanischen Films, vor kurzem auf seiner Facebook-Seite. Er hatte festgestellt, dass sein neuer Spielfilm Vicenta B. nun offensichtlich doch nicht auf dem Filmfestival in Havanna laufen würde.
Ursprünglich erschien der Titel auf einer ersten Liste, die das Festival auf Telegram veröffentlichte, doch danach haben sie ihn gestrichen.
Es darf vermutet werden, dass Lechugas Film zunächst ausgewählt wurde, weil er gefällig gemacht ist und eine auf den ersten Blick politisch harmlose Geschichte erzählt. Dann ist er wohl Opfer einer sogenannten politischen Nachprüfung geworden. Carlos Lechuga beschreibt in ruhigen Bildern das Leben einer Santera, der über die Gabe verfügt, aus den Karten eine hoffnungsvolle Zukunft vorauszusagen. Die Menschen stehen bei ihr Schlange, und sie versucht, ihren Sohn zu überzeugen, diese Familientradition ebenfalls zu praktizieren. Doch dieser entscheidet sich, der Insel den Rücken zu kehren. Seine Mutter stürzt in eine existenzielle Krise und büßt ihre wahrsagerischen Fähigkeiten ein. Sie begreift ihr Leben nicht mehr und warum gerade sie in diesem Land allein gelassen wurde, in dem keiner mehr einen Glauben zu haben scheint. Die massive Auswanderung der kubanischen Bevölkerung stellt für die Regierung, die sich noch immer als Statthalterin einer Revolution sieht, ein ideologisches Dilemma dar, das sie oft verschleiert und nicht selten tabuisiert. Um die unmittelbare Konfrontation mit dem Regime zu vermeiden, hat Carlos Lechuga in Vicenta B. die Form einer Parabel gewählt. Und außerdem hat er auf dem letztjährigen Festival in San Sebastian, wo er eine hochdotierte Förderprämie in Empfang nahm, zum Inhalt erklärt.
Der Film ist die Geschichte einer Mutter, die nicht versteht, weshalb ihr Sohn nicht mehr da ist. Seit der großen Versorgungskrise von 1994 haben zahllose Mütter dafür gesorgt, dass immer was zu essen auf den Tisch kam. Jetzt müssen sie sich Sorgen darüber machen, dass ihre Kinder im Gefängnis landen. Viele junge Menschen sind deshalb emigriert. Kuba wird immer leerer. Bei meinem letzten Besuch habe ich vor allem alte Großmütter und Mütter mit ihren Kindern angetroffen.
Carlos Lechuga gehört wie viele kubanische Kulturschaffende zu jenem großen Teil der Bevölkerung, der gegen die fortdauernde Mangelwirtschaft und die Beschönigungspolitik des Regimes seine Stimme erhebt und Widerstand leistet. Wie viele seiner Kolleginnen und Kollegen hat er die Massenverhaftungen von Demonstrierenden und die drakonischen Strafen gegen sie verurteilt und auf dem Festival in San Sebastian gefordert.
In Kuba sind gegenwärtig viele Menschen inhaftiert, nur weil sie anders denken. Freiheit für die politischen Gefangenen und Solidarität mit den vielen Müttern, deren Kinder aus Kuba weggehen mussten.
Vor 10 Jahren ist Carlos Lechuga für sein Spielfilmdebüt Melassa von der kubanischen Filmkritik noch ausgezeichnet worden. Mit seinem zweiten Film Santa y Andrés bekam er bereits Probleme mit der Zensur.
Yo soy Santa Rodríguez, del Consejo Popular.
Sí, sí. ¿Y en qué la puedo ayudar?
Darin erzählt er die Geschichte eines schwulen Schriftstellers, der wegen ideologischer Probleme in ein entlegenes Dorf verbannt wird und dort von einer linientreuen Landarbeiterin überwacht werden soll. Doch so wie Lechuga dieses Verhältnis zeigte, überstieg es wohl die Toleranz der Kulturbürokraten. Es folgte eine enervierende Auseinandersetzung mit dem Kulturministerium über das Verbot des Films. Am Ende drohte man ihm sogar mit einem Gerichtsverfahren. Er fiel in eine tiefe Krise und hat schließlich die Insel verlassen. Heute lebt Carlos Lechuga in Barcelona und hat gerade eine Dokumentation über die Kampagne gegen Santa y Andrés veröffentlicht.
Peter B. Schumann über den Filmemacher Carlos Lechuga und dessen jüngste Zensurerfahrungen beim Filmfestival in Havanna. Diejenigen, die nach Deutschland gekommen sind und Schutz gesucht haben, und diejenigen, die diesen Schutz bieten können. Kurz und knapp beschreibt die Schriftstellerin Ursula Krechel heute im Interview mit der Taz, wer sich im PEN Berlin zusammengeschlossen hat. 457 Mitglieder sind es bereits. Eine beachtliche Zahl, denn erst im Juni hatte sich die, wie es ihre Sprecherin Eva Menasse sagt, die NGO für Menschenrechtsfragen gegründet. All das nach unschönen Auseinandersetzungen im PEN Deutschland. Bei der Jahreshauptversammlung im Mai in Gotha war es quasi zum Showdown gekommen. PEN Berlin, übrigens noch kein offizielles Mitglied der internationalen PEN-Familie, will zeitgemäß und divers sein, will ohne PräsidentInnen auskommen und sich stark machen für eine bessere Zukunft. Zum ersten Mal ist PEN Berlin heute Nachmittag als Gemeinschaft in Erscheinung getreten, beim PEN Berlin eigenen Kongress unter dem Motto »Der Trick ist zu reden«. Regine Bruckmann hat einiges davon für uns verfolgt im Festsaal Kreuzberg. Frau Bruckmann, was ist Ziel dieses ersten Kongresses? Selbstvergewisserung oder eher die Außendarstellung?
Beides wahrscheinlich. Dieser Kongress findet ja genau ein halbes Jahr nach der Neugründung des PEN Berlin statt. Und Dennis Yücel hat das so angekündigt: Die Gründung war die standesamtliche Hochzeit und jetzt kommt die Party, die Hochzeitsparty in der Kirche sozusagen. Außerdem, Sie sagten es gerade, der Verein hat inzwischen 457 Mitglieder, aber es gibt bisher kaum Infrastruktur. Also wollten die auch zeigen, der PEN Berlin wollte auch zeigen, das können wir, eine solche Veranstaltung auf die Beine stellen. Und ich habe mit dem PEN-Gründungsmitglied Gabriele Jaskulla gesprochen, Journalistin und Autorin, und sie sagte mir, für sie ist der Kongress so wie ein innerer Orientierungslauf. Man kann sich persönlich kennenlernen, was geht, und sie möchte auch wissen, wie kann sie sich nützlich machen.
Und mit welchen Themen hat man das gemacht? Was genau stand auf der Tagesordnung?
Zum Auftakt gab es eine Runde zur Poesie des Scheiterns mit Simone Buchholz und Adriana Altaras. Das war so ein bisschen ein Warm-up, so haben sie es auch bezeichnet. In der zweiten Diskussionsrunde ging es dann in die Tiefe. Da ging es um Gewalt und Erinnerungen in Literatur mit Ursula Krechel, sie erwähnten sie, und Michelle Friedmann. Und diese ersten beiden Runden wirkten irgendwie nicht zwingend notwendig, auch nicht aktuell oder politisch. Und ein bisschen geschaut, was können wir mit unseren Mitgliedern besetzen und umsetzen. Und erst in der dritten Runde, die auch gerade noch läuft, unter dem Motto »Wer zuerst schießt«, was uns die Freiheit des Wortes bedeutet, kommt der Kongress zu sich selbst, zu seinem Thema und zeigt auch durch die Besetzung des Podiums, dass er wirklich divers aufgestellt ist, was das Meinungsspektrum betrifft. Da sitzt also der konservative Krawallmacher Jan Fleischhauer und die alternativ spontihafte Manja Präkels.
Mhm. Auch am Atmosphärischen hatte sich ja der ursprüngliche Streit entzündet in Gotha, hatten viele damals ja gar keine Gesprächsgrundlage mehr gesehen. Was für eine Stimmung haben Sie denn heute bei PEN Berlin wahrgenommen? Ganz anders?
Ja, ich glaube schon. Also eine echte Aufbruchsstimmung. Ich habe mit mehreren gesprochen, die gesagt haben, wir wollen jetzt eine andere Gesprächskultur. Wir wollen wieder miteinander und nicht mehr so viel übereinander sprechen. Und Ijoma Mangold von der Zeit, der jetzt diese Runde, die ich gerade erwähnte, über die Freiheit der Rede auch moderiert, sagte mir, es ist der erste Verein, dem er beigetreten ist seit einem Sportverein in den 80er Jahren. Und er sprach von einem energetischen Funken, der viele Menschen bewegt, sich zu engagieren für Menschen, die bedroht oder bedroht sind oder verfolgt werden. Und dann muss man sich auch vorstellen, der Veranstaltungsort, der Festsaal Kreuzberg mit seinem Hinterhofcharme, so ein ehemaliges Industriegebäude, die Hälfte der Teilnehmer hat den Eingang gar nicht gefunden. Und das ist natürlich ein großer Kontrapunkt zu der sanierten Villa in Darmstadt, wo so etwas sonst stattgefunden hat. Berlin ist ja auch Programm mit seiner diversen, relativ jungen Stadtgesellschaft und die setzt hier eine kräftige Duftmarke, auch mit dem Konzert der Punk-Rock-Band Muff Potter heute Abend.
Die folgt also noch. Jetzt haben Sie Darmstadt gerade schon erwähnt, das ist also der Sitz von Penn Deutschland. Penn Deutschland versus Penn Berlin, macht man nun alles neu beim neuen Penn?
Ja, das ist ja immer die Frage. Wenn man sich die inhaltliche Ausrichtung anschaut, sind eigentlich wenige Unterschiede zu erkennen. Sehr deutlich ist da das eigentlich überhaupt nicht. Die Redefreiheit und die Menschenrechte, das sind die Themen auch beim Penn Deutschland schon immer im Fokus gewesen. Aber es ist ja so, am Anfang einer neuen Beziehung denkt man immer, alles wird anders, alles wird besser. Und heute ist die Hochzeitsparty, morgen ist die Mitgliederversammlung, ein neues Board, ein Leitungsteam wird gewählt und dann geht die Arbeit ja erst richtig los. Dann beginnt die Ehe und dann muss ich zeigen, wie die Arbeit vom Penn Berlin wird.
Dann wollen wir gucken, wie es aus dem Honeymoon rausgeht und wie es weitergeht. Der Trick ist zu reden. Vielen Dank an Regine Bruckmann für ihren Bericht vom ersten Penn Berlin Kongress. Die Versteigerung eines Selbstporträts von Max Beckmann gestern Abend beim Auktionshaus Griesebach hat für ordentlich Schlagzeilen gesorgt. Das und mehr jetzt in den Kulturmeldungen von Karin Fischer.
Ja, denn das ist eines der wertvollsten und das teuerste Gemälde, das je bei einer Kunstauktion in Deutschland versteigert wurde, für 23,2 Millionen Euro. Aufsehen erregt hat aber auch die Versteigerung eines anderen Bildes in der Auktion. Wie die Berliner Zeitung berichtet, hat die polnische Botschaft protestiert gegen den Verkauf des Aquarells ohne Titel von Wassily Kandinsky aus dem Jahr 1928. Das Bild sei 1984 aus einer Ausstellung im Nationalmuseum in Warschau gestohlen worden, so lautet der Vorwurf. Von Seiten des Auktionshauses Griesebach hieß es gestern, alle Sorgfaltspflichten, die Herkunft betreffend, seien berücksichtigt worden. Und heute präzisiert Griesebach gegenüber dem Deutschlandfunk, von einem möglichen Diebstahl habe man durch das polnische Kulturministerium kurz vor Versteigerung Kenntnis erlangt. Eine sofortige rechtliche Prüfung ergab keine rechtlichen Bedenken. Zuerst habe nämlich Sotheby's das Bild in den 1980er Jahren versteigert. Um die Sache verbindlich zu klären, will Griesebach nun aber eine ergänzende gerichtliche Überprüfung herbeiführen. Bis dahin pausiert die Abwicklung des Geschäfts. Unter allen Filmen in Cannes möchte man diesen sofort wiedersehen, schrieb der Kollege Andreas Kilb in der FAZ im Sommer über Valeria Bruni Tedeschis Les Amandiers. Die Schauspielerin und Regisseurin zeichnet darin das Porträt einer Gruppe junger SchauspielschülerInnen am berühmten gleichnamigen Theater, das Patrice Chéreau in den 80er Jahren in einem Pariser Vorort gegründet hatte. Hauptdarsteller und seitdem gefeierter Jungstar des französischen Kinos ist Sofiane Benassé, gegen den seit einigen Tagen der Vorwurf der sexuellen Gewalt öffentlich geworden ist. Nun wollen einige Filmtheater Les Amandiers nicht mehr zeigen und auch die französische Filmakademie, die die Césars vergibt, zog die Nominierung Benassés als Entdeckung wieder zurück. Die Anschuldigungen lauten auf Vergewaltigung und sexuelle Gewalt und beziehen sich auf ehemalige Partnerinnen des Schauspielers und die Jahre 2018 und 2019. Die Produzenten des Films hatten erklärt, von den Vorwürfen erst nach Beginn der Dreharbeiten erfahren zu haben und verweisen auf dann geltende Verträge und die Unschuldsvermutung. In Frankreich ist unterdessen eine Kontroverse genau darüber entbrannt. Regisseurin Valeria Bruni Tedeschi spricht von medialem Rufmord gegen den Schauspieler. Das Keltenrömermuseum im oberbayerischen Manching, aus dem vergangene Woche ein kiloschwerer Goldschatz gestohlen worden war, wurde erst 2006 eröffnet. Die Sicherheitsstandards galten als modern. Das stimmt leider nicht ganz. Wie das LKA mitteilt, ist das Kamerasystem total veraltet. Deshalb gibt es Schwierigkeiten bei der Auswertung des Bildmaterials, das jetzt durch eine Spezialfirma aufbereitet werden muss. Frank Vallelonga Jr., einer der Darsteller im Film Green Book, ist in der New Yorker Bronx tot aufgefunden worden. Der 60-Jährige spielte im Film seinen eigenen Onkel, dessen Erlebnisse mit dem schwarzen Pianisten Don Shirley 1962 die Grundlage für den Film bildeten. Im Mittelpunkt steht eine Konzerttour in die Südstaaten. Das sogenannte Green Book listete damals auf, in welchen Restaurants oder Unterkünften Schwarze willkommen waren.
Karin Fischer mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Der Bundestag hat das Chancenaufenthaltsrecht beschlossen. Details dazu gleich in den Informationen am Abend. Am Mikrofon von Kultur heute war Maja Elmenreich.